Ein frohes und gesegnetes neues Jahr, das möchte ich euch auch allen wünschen. Ja, alles Gute, Gottes Segen für dieses Jahr 2023. Die Jahreslosung für dieses neu begonnene Jahr, wir haben es ja schon gehört, die heißt: Du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der mich sieht. Könnte man sagen, ein Gott, der mich sieht. Für manch einen vielleicht gar keine so beruhigende Vorstellung, gar kein so tröstender Gedanke, sondern diese Vorstellung, dass da jemand ist, der Bescheid weiß, was man selbst tut, was man vielleicht auch im Verborgenen tut, die kann auch eher Unbehagen auslösen. Ein Gott, der mich sieht, vielleicht lässt uns das auch eher an engmaschige Kontrolle und beständige Überwachung denken. Und in Zeiten, in denen ja unfassbare Mengen an digitalen Daten gesammelt werden, überall und auch systematisch ausgewertet werden, da ist das ja längst keine Utopie mehr, dass da jemand sieht und weiß, was uns beschäftigt, was wir tun. Ist also unser Gott auch in diese Richtung zu verstehen? Ist er so ein Gott der Überwachung, der wie ein Geheimdienstoffizier das kompromittierende Material über uns ansammelt? Nun, natürlich, so ist es nicht. Es gäbe, glaube ich, nichts, was ferner liegen würde von der Vorstellung oder ferner liegen würde von der Wahrheit, die mit diesem Bibelwort zum Ausdruck gebracht werden soll. Allerdings wird schon in dieser Vorstellung so ein Vorurteil ein Stück weit deutlich, was auch manchmal in frommen Kreisen zu finden ist. Aber unsere Jahreslosung, dieser Vers, du bist ein Gott, der mich sieht, der soll dann doch in eine andere Richtung deuten. Hier geht es um einen ganz anderen Blick Gottes. Es geht um diesen Blick Gottes, der seine Augen vor den Nöten dieser Welt nicht verschließt, sondern der hinschaut, bewusst hinsieht. Es geht um den Blick Gottes, der nicht abgelenkt ist von den vielen Ereignissen, die ja zeitgleich an vielen Orten dieser Welt stattfinden, sondern der auch auf den Einzelnen, auf seine Situation blicken kann. Und es geht um den Blick Gottes, der fürsorglich und beständig auf uns ruht. Und über diesen Blick Gottes, da wollen wir nachdenken, diesen Blick Gottes, diesem Gott, der uns sieht, wollen wir in der Predigt ein Stück nachspüren. Und ich lese uns jetzt als Predigttext nicht nur diesen Vers, du bist ein Gott, der mich sieht, das ist schnell ausgesprochen, sondern ich lese uns das ganze Kapitel, in dem dieser Vers steht. Er ist nämlich zu finden in 1. Mose 16, eine gar nicht so bekannte Geschichte. 1. Mose 16. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie es dir gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie vor ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Wir lesen in dieser Geschichte von drei Personen. Es gibt drei Personen, die hier im Grunde eine Rolle spielen. Da ist ja zunächst Abraham. Er wird zu dem Zeitpunkt noch Abram genannt. Er ist der große Patriarch. Er ist ein Nomade. Aber dennoch ist er sehr wohlhabend und angesehen. Und er ist verheiratet. Aber, wie wir wissen, bekommt er keine Kinder. Obwohl ihm Gott ja schon damals dieses große Versprechen gegeben hatte, ne, aus dir soll ein großes Volk hervorgehen. Du sollst Stammvater sein eines großen Volkes. Dann neben Abraham haben wir Sarah. Auch sie hat hier noch ihren ursprünglichen Namen Sarai, seine Frau. Und sie muss jemand gewesen sein, eine Frau gewesen sein, die entsetzlich unter ihrer Kinderlosigkeit gelitten hat. Während es heute schon für Paare äußerst schmerzhaft ist, wenn sie ungewollt kinderlos bleiben, dann war das damals in der antiken Kultur nochmal deutlich, deutlich schlimmer. Kinderlosigkeit war damals entehrend. Das war wirklich die totale Katastrophe. Es war die totale Katastrophe, wenn man ohne eigene Kinder sterben musste. Da machte sich Verzweiflung breit. Da machte sich große Trauer breit, die trieb einen in den Wahnsinn, und die einzig geglaubte Rettung, ja, die so Menschen in so einer Situation eben sahen, die war ein Kind. Ein Kind. Nur ein eigenes Kind kann Rettung bringen. In so einer verzweifelten Situation muss sich die Sarai befunden haben. Und dann haben wir noch schließlich die dritte Person. Sie, ja, spielt in diesem Kapitel eigentlich auch die wichtigste Rolle. Das ist die Hagar. Das ist die Sklavin von Sarah gewesen. Eine Frau, die ursprünglich aus Ägypten stammte. Und Hagar in ihrer Position, sie steht also hier ganz unten in der Rangordnung. Und Sarah, das wird auch deutlich, sie hat die ganze Verfügungsgewalt über sie. Und so forderte Sarah dann eines Tages Abraham auf, Hagar quasi, ja, wir könnten jetzt modern vielleicht sagen, sie quasi als Leihmutter zu benutzen, indem er mit ihr ins Bett gehen sollte. Und das Kind, das dann aus dieser Verbindung entstehen würde, das sollte als Kind der Sarah gelten. Wir lesen hier nicht, dass man Hagar gefragt hat, ob sie als Leihmutter zur Verfügung stehen möchte. Ihr Einverständnis für den Geschlechtsverkehr mit Abraham wird nicht eingeholt. Es wird für sie entschieden. Sie hat keine andere Wahl. Und so führt dann dieses ganze Vorgehen auch zu einem, ja, eigentlich vorhersehbaren Konflikt. Und vielleicht nebenbei bemerkt, ich glaube, das ist auch oft so, wenn wir meinen, schlauer zu sein als Gott, unsere eigenen Wege beschreiten, dass dann irgendwie auch ein Konflikt oder eine Problemlage entsteht. Und Hagar erlebt nun eben einen richtigen Leidensweg. Sie wird von Sarah, deren Sklavin sie war, offensichtlich richtig drangsaliert. Allerdings Auch das hatte eine Vorgeschichte. Denn Hagar hatte auf ihre Herrin herabgeblickt, nachdem sie selbst so schnell schwanger geworden war und Sarah eben gar nicht. Und mit der Rückendeckung von Abraham behandelte dann Sarah ihre Sklavin Hagar aus Rache nun richtig hart. Und sie zeigt ihr, wahrscheinlich mit Gewalt, wer hier das Sagen hat. Und so dürfte Sarah eben das Leben ihrer Sklavin geradezu unerträglich gemacht haben, sodass sich die Situation immer mehr verschärfte, dass sie sich zuspitzte und für die schwangere Hagar irgendwann schließlich nicht mehr zum Aushalten war. Und die Gefahr, welche eine Flucht in die Wüste für sie und das Kind mit sich brachte, diese Gefahr erschien ihr schlussendlich klein. Ja, wahrscheinlich erschien ihr der Tod sogar harmloser als die Weiterexistenz in diesen Umständen bei Sarah. Und so begibt sich eben Hagar auf die Flucht in die Wüste. Und gerade hier, in der Wüste, in diesem lebensfeindlichen Ort, gerade hier sollte Hagar Gott kennenlernen. Gerade hier sollte sie Gott als den kennenlernen, der sie sieht. Als den Gott, der sie, die Sklavin, sieht und der sich ihrer annimmt. Und so begegnet sie dann an einem Brunnen dem Engel Gottes. Und in dieser Begegnung, und darauf wollen wir jetzt blicken, da werden mehrere Dinge deutlich. Es wird deutlich, der Gott, der sieht, lässt Hagar ihr Leid klagen. Der Gott, der sieht, lässt Hagar ihr Leid klagen. Der Engel des Herrn erspricht sie erst einmal an. Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Der Engel fragt also nach. Er zeigt Interesse. Er zeigt Interesse an ihr und ihrem Schicksal. Er gibt ihr Gelegenheit, von ihren Erlebnissen zu berichten. Und so antwortet Hagar dann auch im selben Vers noch, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. In diesem kurzen Vers wird also deutlich, Hagar darf ihr erlittenes Leid ausdrücken. Sie darf es mitteilen, sie darf ihr Leid klagen. Der Gott, der sieht, hat Interesse an ihrem Ergehen. Gott registriert das Leid der Menschen also nicht nur sachlich, kalt und nüchtern. Er agiert nicht wie ein Chronist, der zwar fein säuberlich alle Daten und Fakten festhält, aber ansonsten so auf Distanz bleibt. Er verhält sich auch nicht wie ein Buchhalter, der alle Zahlen korrekt einträgt, der sich aber für die Menschen und Sachverhalte hinter den Zahlen nicht zu interessieren braucht. Nein, der Gott, der sieht, er lässt Hagar ihr Leid klagen. Der Gott, der sieht, er schaut barmherzig. Er schaut mitleidend auf sie und auf ihre Situation. Diese arme Sklavin, sie darf sich in der göttlichen Seelsorge ihren Schmerz von der Seele sprechen. Und wir wissen, das ist nicht etwas Einmaliges, was nur der Hagar zugestanden wurde damals. Wir wissen, das dürfen wir auch. Das dürfen wir auch. Unzählige Psalmen zeugen davon, dass der Gott, der sieht, auch an unserem Leid, auch an unseren Nöten, auch an unseren Sorgen interessiert ist. Wir dürfen ihm das alles bringen. Wir dürfen klagen, wir dürfen vor ihm weinen und manchmal ist auch eine Situation zum Schreien. Die Psalmen legen Zeugnis davon ab. Mal ein paar Beispiele. Wir lesen im Psalm 61, Vers 2 zum Beispiel, höre Gott mein Schreien und merke auf mein Gebet. So dürfen wir zu Gott kommen. Noch flehender Psalm 55, Vers 3, merke auf mich und erhöre mich, wie ich so ruhelos klage und heule. Oder in ganz schwerer Not, Psalm 142, höre auf meine Klage, denn ich werde sehr geplagt. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Der Gott, der sieht, er lässt auch uns unser Leid klagen. Der Gott, der sieht, er sieht mit Barmherzigkeit und Mitgefühl auf dich und auf dein Leben. davon, dass Gott sieht. Dass Gott sieht und daraufhin handelt, davon lesen wir auch immer und immer wieder in der Bibel. Als das Gottesvolk Israel, als das Gottesvolk Israel unterdrückt und geknechtet in Ägypten lebte, wir erinnern uns an diese Situation, der Pharao, er war auch ein brutaler Verfolger. Er schreckte nicht mal davor zurück, das Volk ja dadurch dezimieren zu wollen, indem er ihre kleinen Kinder, ihre neugeborenen Babys töten ließ. Da schrien ja die Israeliten in ihrer Not zu Gott. Und dann, eines Tages, als Gott Mose als den Befreier beruft, da heißt es, in 2. Mose 3, Vers 7, da heißt es, und der Herr sprach, das ist an Mose dann gerichtet, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich habe das gesehen. Gott sieht und er greift ein. Gott sieht und er schickt den Mose. Gott sieht und er schafft einen Ausweg aus dieser Situation. Und sehr viel später, wir machen mal einen riesigen Sprung, dann von Jesus, dem fleischgewordenen Gott, da lesen wir auch in Matthäus 14, Vers 14 beispielsweise, und Jesus stieg aus, da war es schon, ne? Ist ja ganz schön weit an der Kante. Neue Präsentation, ne? Müssen wir noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Also von Jesus, dem fleischgewordenen Gott, da lesen wir, und Jesus stieg aus und sah die große Menge. Er sah die große Menge und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Matthäus 14, Vers 14. Jesus sieht, er lässt sich davon anrühren und er handelt daraufhin. Er greift ein. Unser Gott ist ein Gott, der sieht. Das ist etwas, das darf dich ermutigen. Das darf dir Zuversicht geben, Zuversicht schenken, auch für dieses neu begonnene Jahr 2023. Wir wissen das, die Zukunftsprognosen für dieses Jahr, die Vermutungen, die sehen in vielen Bereichen nicht so rosig aus. Viele nehmen das an, dass es ein schwieriges Jahr werden wird. Und es sind ja tatsächlich auch Probleme da, es sind Krisen da, noch aus dem letzten Jahr, die natürlich auch weiterlaufen. In alledem sollten wir das nicht vergessen. Unser Gott ist ein Gott, der sieht. Diesem Gott, der sieht, darfst du dein Leid klagen. Diesem Gott, der sieht, ist deine Situation nicht gleichgültig. Der Gott, der sieht, er sieht mit Barmherzigkeit, er sieht mit Mitleid, mit Mitgefühl auf dich und dein Leben. Der Gott, der sieht, er schenkt Hagar auch eine neue Perspektive. Der Gott, der sieht, schenkt Hagar eine neue Perspektive. Sehr interessant, dieser Engel, der zu ihr geschickt wird in die Wüste, er gibt ihr einen Befehl und er gibt ihr ein Versprechen. Sie soll einerseits zu Sarah zurückgehen und Gott wird ihren Sohn Ismael andererseits zu einem großen Volk machen. Und dann fügt der Engel wörtlich hinzu, Vers 11, siehe, du bist schwanger geworden und du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Hagar muss eins lernen in dieser für sie so schwierigen Lage. Sie muss eins lernen, wenn Gott ins Leben tritt, dann heißt das nicht, dass sich alle Umstände automatisch umkehren, dass alle Umstände automatisch sehr viel leichter werden. Sie soll sogar zurückkehren. Sie wird sogar aufgefordert, Vers 9, demütige dich unter ihre, Sarahs, Hand. Mit Sicherheit ist das nicht das gewesen, was Hagar hören wollte in dieser Situation. Und doch war es Gottes Wille, doch war es Gottes Weg für sie. Aber auf der anderen Seite ist dort eben auch dieses große Versprechen. Das muss ich mal vielleicht hier hinlegen. Dieses große Versprechen. Das Kind aus ihrem Leibe, es wird nicht nur leben, sondern aus diesem Kind wird ein großes Volk hervorgehen. Von ihm wird ein großes Volk abstammen. Also eine ganz große Aussicht bekommt sie hier. Eine Aussicht, die ihr Hoffnung gibt. Gott reißt also diesen Vorhang der Dunkelheit und Ausweglosigkeit weg mit einem Mal und er zeigt ihr das große Gesamtbild, auf das er mit ihr zusteuert. Das große Gesamtbild macht er ihr deutlich. Ich glaube, liebe Geschwister, wir kennen das auch, dass mit Gott an der Seite auch die schwierigen Umstände sich nicht einfach umgehend in Luft auflösen. Ja, manchmal ist das so, aber oftmals ist es auch nicht so. Die Krise bleibt trotzdem eine Krise. Trauer bleibt trotzdem erstmal Trauer. Und manche Situationen, sie erscheinen auch nach Stunden des Gebets auf den Knien noch immer ausweglos. Und so kann es sein, dass Gott uns solche Wege durchs Dunkel auch zumutet. Und dass er auch uns gewissermaßen anweist, bleib jetzt drin in dieser Situation. Weiche nicht aus, bleib da drunter, da musst du jetzt durch. Und doch schenkt uns Gott auch für diese Krisenzeiten eine andere Perspektive. Der Apostel Paulus, er war auch ein sehr leidgeprüfter Mann. Er schreibt im Hinblick auf solche Lebensphasen, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Römer 8. Und sein Apostelkollege Petrus, ebenfalls jemand, der sehr leidgeprüft war, er pflichtet ihm bei, wenn er in seinem Brief etwas Ähnliches schreibt, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. 1. Petrus 1, Vers 6 ist das. Wir sehen also, der Gott, der sieht, er nimmt nicht immer gleich alle Last von uns. Er nimmt nicht immer gleich jedes Leid von uns weg. Der Gott, der sieht, ermutet uns auch mitunter Schweres zu. So wie Hagar hier unter der Knute ihrer Herrin Sarah bleiben musste, so müssen auch wir durch manche unangenehme oder harte Lebensphase. Der Gott, der sieht, er sieht aber mehr als nur das Augenblickliche. Der Gott, der sieht und er zeigt uns dieses ganze Bild. Er schenkt uns eine Perspektive über den augenblicklichen Moment hinaus. Und das ist wichtig, dass wir diese Perspektive uns zeigen lassen und dass wir diese Perspektive ja auch annehmen für uns. Dass wir uns hier nicht entmutigen lassen, sondern diese neue Perspektive auch wahrnehmen. Lassen wir uns nicht niederdrücken, sondern halten wir uns fest an dieser Perspektive der Hoffnung. Das macht vieles leichter. Lass dich nicht zermürben, denn unser Gott, der sieht über den Augenblick hinaus und er schenkt uns dadurch eine neue, eine sehr viel breitere Perspektive. Ein letzter Gedanke, der Gott, der sieht und das Kreuz. Der Gott, der sieht und das Kreuz. Man kann ja fragen, was bleibt von dieser Geschichte für unsere Zeit? Was bleibt von der Jahreslosung für dieses neue Jahr? Ist Gott auch heute noch ein Gott, der sieht? Und wenn das so sein sollte, wenn er der Gott ist, der sieht, warum eigentlich ist unsere Welt dann so, wie sie ist? Meine nur mal zur Erinnerung, ne, 2022. Wir haben 2022 erlebt, die Erschütterung eines Krieges mitten in Europa. Wir haben erlebt, was vielen undenkbar erschien in unserer Zeit. Aber es ist tatsächlich Realität geworden, ein brutaler Krieg, ein Überfall eines anderen Landes, ja, mitten in Europa. Städte wurden zerstört, Familien wurden zerstört, Kinder wurden zu Waisen, sie haben ihre Eltern verloren, Vater und Mutter. Eltern haben ihre Kinder verloren und andere erfuhren davon, dass ihre Angehörigen ja irgendwo in Gefangenschaft stecken und sie machen sich Sorgen, ob sie ihre Lieben überhaupt noch mal wiedersehen. Können auch sie sagen, du bist ein Gott, der mich sieht? Und was ist eigentlich mit den vielen anderen Menschen, die in irgendwelchen anderen leidvollen Situationen drinstecken? Man könnte jetzt ja noch so viel aufzählen, die vielleicht ihren Lebensunterhalt kaum bestreiten können, die von Krankheit gezeichnet sind oder die in ihrer Einsamkeit verzweifeln. Wo ist der Gott, der sieht? Das sind schon nachvollziehbare Anfragen. Aber ich glaube, diese nachvollziehbaren Anfragen, sie führen uns hin zu dem zentralen Ort der Welt- und Heilsgeschichte. Diese skeptischen Anfragen, sie führen uns letztendlich direkt hin zum Kreuz von Golgatha. Denn dort am Kreuz ist doch eins deutlich geworden. Der Gott, der sieht. Der Gott, der sieht, der alles Leid und jede Not sieht, der jedes Elend sieht in dieser Welt, er sieht nicht nur. Er sieht nicht nur, er ist auch aktiv geworden. Er ist in seinem Sohn Jesus Christus aus der himmlischen Herrlichkeit heruntergekommen auf diese Erde, auf der so vieles daneben läuft. Er ist hinabgestiegen, ja wirklich in die tiefsten Niederungen unserer Welt. Der sehende Gott ist auch der handelnde Gott, der das größte Problem der Menschen, unsere Trennung zu Gott hin, angeht. Und dies tut er, indem er sich selbst seinem eigenen göttlichen Urteil ausliefert, indem er sich in die Hände der Menschen begibt und das Urteil der sündigen Menschheit an sich selbst vollzieht. Und als Jesus da am Kreuz hängt, als er dort leidet und wirklich unvorstellbare Qualen durchmacht, da schreit Jesus plötzlich auf. Wir lesen davon. In den Evangelien, zum Beispiel bei Matthäus. Wir lesen davon, da schreit Jesus plötzlich auf. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir könnten vielleicht auch sagen, in Bezug zu unserem Thema, mein Gott, warum siehst du mich nicht? Warum siehst du mich nicht? Dieser Jesus am Kreuz, er erlebt das Nichtsehen Gottes in seiner wirklich extremsten, in seiner schärfsten Form. Dieser Jesus am Kreuz durchlebt die Einsamkeit von Gott, ja, in unbegreiflichem Maße. Und indem er dieses Gerichtshandeln Gottes, Gottes totale Abwendung von ihm, sein Nichtsehen, sein Nichtmitleiden, seine radikale Abwesenheit, indem er das alles durchleidet, überwindet er die Gottestrennung von uns Menschen. Der Gott, der sieht, er hat sich von Jesus am Kreuz abgewandt. Der Gott, der sieht, hat Jesus, seinen eingeborenen Sohn, am Kreuz keines Blickes gewürdigt. Gott hat Jesus keines Blickes gewürdigt. Warum? Weil Gott auf uns Menschen geblickt hat. Das Kreuz Jesu beweist uns, unser Gott ist ein Gott, der sieht. Unser Gott ist ein Gott, der sich den Menschen zuwendet. Unser Gott ist ein Gott, der die größte Not selbst durchlitten hat. Ja, das Kreuz, es zeigt uns, unser Gott ist ein Gott, der sich von nichts abhalten lässt und sei die Hürde auch noch so hoch, der sich von nichts abhalten lässt, um uns zu retten, um zu uns Kontakt aufzubauen, um uns zu sehen, um für uns da zu sein. Ja, ich weiß, da bleibt trotzdem in gewisser Hinsicht noch eine Spannung. Eine Spannung zwischen manchem Elend, das es gibt auf dieser Welt und das wir vielleicht beobachten oder auch mal selbst empfinden, und dieser Zusage vom Sehen Gottes andererseits. Und doch ist es so. So wie man das Leben eben vorwärts lebt, aber dann erst in der Rückschau manches erkennt und versteht, genauso wird es mit dem Sehen Gottes oft sein, dass man das Sehen Gottes oft erst im Nachhinein feststellt. Oft lässt sich tatsächlich erst so im Rückspiegel des Lebens das ganze Bild erkennen. Und bis dahin wollen wir getrost und in guter Hoffnung unser Vertrauen auf ihn setzen, auf diesen sehenden Gott. In allem Ungewissen, was auf uns zukommt, das wissen wir alles nicht. In allem Fragwürdigen auch, das uns unverständlich bleibt. Und auch in allem Schweren, was wir zu tragen haben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.